Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Heute geht es um das Thema Zeit. Zeit haben für sich selber, für den Partner und für die Familie. Zeit ist ein wertvolles Gut geworden, ja fast schon wie eine neue Währung. Besonders wenn man ein Kind bekommt, wird Zeit knapp. Und gefühlt ist Zeit für uns selber oder für die Partnerschaft kaum noch vorhanden. Aber seien wir mal ehrlich, was machst du wirklich, wenn dein Kind gerade sein 30-Minuten-Schläfchen hält? Vielleicht die Spülmaschine ausräumen oder die Wäsche aufhängen? Wie viele Zeitslots lässt du eigentlich ungenutzt verstreichen? Und muss man in jeder Minute, die man so über hat, produktiv sein? Und wie man so schön sagt, mal was wegschaffen? Gibt es eigentlich Paare, die im ersten Babyjahr die Zeit für Date Nights finden? Ich spreche heute mit Isabel Prophet über diese Themen. Sie ist die Autorin vom Elternzeitbuch und in ihrem Buch geht es um mehr Freiraum und mehr Glück im ersten Babyjahr und meiner Meinung auch darüber hinaus. Es geht um Gesundheitsfürsorge, um Partnerschaft und um die eigene Erholung und den eigenen Selbstwert. Isabel geht der Sache auf den Grund, wie findet man Zeit für sich, für seine Projekte oder Hobbys, ohne dem anderen, insbesondere dem Kind, Zeit wegzunehmen. Und steht es dem nicht erwerbstätigen Elternteil überhaupt zu, Zeit für sich zu beanspruchen? Herzlich willkommen, Isabel. Schön, dass du da bist.
Hallo, vielen lieben Dank.
Ja, wunderbar, dass das mit uns klappt. Ich habe hier so ein bisschen angeteasert, wer du bist und worum es heute geht. Ich habe dich ja bei Instagram gefunden. Da wurde dein Buch markiert und ich habe so gedacht, Elternzeitbuch, wow, Wahnsinn, habe ein bisschen bei Amazon geschaut, worum es da geht, habe gedacht, das ist perfekt für meinen Podcast und ja, ich habe das Buch auch gelesen und ich habe es ja eben schon gesagt, ich habe, glaube ich, das letzte Mal in einer Abi-Phase Post-its und Textmarker benutzt. Dein Buch ist genial und ja, erzähl einmal kurz nochmal ja, über dich. Du hast das Elternzeitbuch geschrieben, also nicht das Elternzeitbuch, sondern das Elternzeitbuch.
Ja, ja. Vielen Dank. Über mich, ich bin 36 Jahre alt und schwanger geworden, als ich 32 Jahre alt war. Meine Tochter ist zwischen also 3, 3,5 Jahre alt. Ich hatte, glaube ich, wie so ganz, ganz viele Menschen hatte ich in dem Sinne keine Familienskills, die ich mitgebracht habe. Habe mich schon vorbereitet, also ich habe ganz viele Bücher gelesen, hatte auch echt Freude an diesen Büchern, fand es schön. Ich hatte so das Gefühl, ich habe so einen ganz großen Werkzeugkoffer und ganz viele Möglichkeiten, wie man Dinge handhaben kann. Und das erste Jahr über bin ich dann aber immer mehr so ganz langsam ging es so bergab. Am Anfang ging es mir tatsächlich ziemlich gut, gerade so die ersten Monate. Und nach einem Dreivierteljahr ging es mir furchtbar schlecht. Und dann steht natürlich erstmal so die Frage im Raum, was ist da eigentlich los? Weil das Familienleben hat irgendwie funktioniert. Mir ging es gut, meiner Tochter ging es gut. Ich war auch fit. Und trotzdem war irgendwie klar auch in mir und meinem Freund, dass es so, wie es ist, nicht weitergehen kann, weil ich so wahnsinnig erschöpft war. Aber es war total unklar, warum war ich eigentlich erschöpft? Das konnte ich auch nicht sagen. Also ich war mit meiner Tochter zu Hause und natürlich ist es anstrengend, aber die war da ja immer noch sehr klein. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen der Sache nachzugehen. Also beziehungsweise im ersten Moment mussten wir es dann so machen, dass mein Freund erstmal einige Tage zu Hause geblieben ist, dass ich so ein bisschen auf die Beine kommen konnte, weil es ging mir wirklich richtig schlecht. Und dann haben wir aber so ein bisschen angefangen, was können wir ändern? Vor allem ich, was kann ich mit meiner Zeit ändern? Und dann habe ich festgestellt, dass ich mit dieser Zeit, die ich habe, eigentlich nichts mache. Und das ist die Grundlage dessen.
So war das war so der erste, ja, das erste Samenkorn, was gestreut wurde für das Riesenprojekt Elternzeit.
Ja, das stimmt.
Also dir ging es psychisch oder körperlich sehr schlecht? Oder war das so ein Mischmaß aus beiden?
Psychisch, das hat aber zu einer unglaublichen körperlichen Schwäche geführt. Das ist ja auch sehr, sehr gängig, dass Menschen, die psychisch extrem belastet sind, auch nicht mehr aufstehen können oder auch so. Ich vergleiche das immer mit Schwerkraft, weil ich finde, wenn es einem sehr, sehr schlecht geht, dann ist die Schwerkraft höher. Du stehst in der Küche und machst was ganz Normales, was überhaupt nicht anstrengend ist. Schmierst dir eine Scheibe Brot, gehst ins Wohnzimmer, willst sie essen. Aber es ist so anstrengend, die Arme zu heben und stehen zu bleiben.
Ja. Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache.
Ich mache diesen Podcast ja jetzt schon ein paar Jahre und es hat sich in den Gesprächen mit selbstständigen Mamas sowohl im Interview als auch so auf Social Media herausgestellt, dass es zwei große Themen gibt, die uns beschäftigt. Und zwar ist das erste, die Zeit. Wie kann ich bloß an meinem Business arbeiten, wenn ich eigentlich gar keine Zeit habe, weil mein kleines Baby mich braucht, weil es einfach kaum Zeitfenster im Alltag gibt, um weiterzukommen, um zu arbeiten. Das zweite sind die Umsätze. Wie kann es sein, dass auf Social Media viele mit 10.000K im Monat sagen, das ist das Minimum und das habe ich innerhalb der ersten 3 Monate erreicht. Und du vergleichst dich und denkst so, ja, ich bin froh, wenn ich meine Jahresgebühr für Canva in Höhe von 100 Euro noch bezahlen kann, quasi. Ja, zu diesen beiden Themen, sowohl Zeitmangel als auch realistische Einnahmen, dazu habe ich ein Angebot entwickelt, das schon seit längerer Zeit von vielen Mamas in Anspruch genommen wird. Es kostet dich 0 Euro, sondern nur deine E-Mail-Adresse. Einmal habe ich den Timetable für dich, wo ich dir aufzeige, wie ich Zeitfenster gefunden habe, als ich damals ein Baby und ein Kleinkind zu Hause mitten in der Corona-Pandemie hatte und mein Business aufgebaut habe, damals als VA. Und mein ehrlichen Einnahmenreport der Jahre 2019 bis 2022. Das kannst du dir runterladen, indem du dich in meinen Newsletter einträgst. Davon kannst du dich auch jederzeit wieder abmelden. Du findest die Links zu dem Einnahmenbericht und zu dem Timetable unten in den Shownotes von dieser Podcast-Episode oder auf elternzeitchancen.de und dann guckst du im Menü auf Angebote. Werbung Ende.
Mhm. Und das in einer sehr, sehr starken Form.
Und dann konntest du in einer, dann hattest du, ja, ich sag mal, Zeit, um herauszufinden, was da los ist mit dir.
Ja, Zeit, wie man sie halt hat in der Elternzeit.
Genau.
Also wie gesagt, mein Freund musste immer mal zu Hause bleiben. Wir haben das dann so gemacht, dass er erstmal immer einen Tag die Woche Urlaub genommen hat, immer den Mittwoch, dass es so aufgeteilt war, auf 2x2 Tage. Und dann hat er auch Teilzeit gemacht. Also es ist so, ne, man sagt ja immer so, das geht nicht und der Partner ist in der Firma so zu wichtig und das war bei uns auch so. Aber dieses, das geht nicht, galt in dem Moment eben für mich auch. Das heißt, wir hatten so konkurrierende geht nicht Situationen. Aber das wird dann ja in Firmen auch akzeptiert. Wir hatten eben keine andere Möglichkeit mehr und haben es dann so gemacht für 2 Monate. Und dann hatte er noch so Restelternzeit. Also aus seinen Elternzeitmonaten waren dann quasi noch 2 übrig, die hat er dann genommen und
oh, das und jetzt hast du bist du der Zeit auf die Schliche gegangen, weil es ist ja in deinem Buch, ich habe es vor mir liegen und wenn man mal ein bisschen blättern hört, dann entschuldige ich mich jetzt schon. Du schreibst in deinem Buch, es geht darum, die wertvollen Momente der Stille nicht mit Unsinn zu füllen. Gestalte sie für dich. Das war dir wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo es dir so schlecht ging, nicht klar, denn du hast wahrscheinlich ja die Momente der Stille mit Haushalt oder Handy gefüllt und hattest genau keine Erholung.
So. Ja. Ja. Tatsächlich. Ich glaube, das ist auch was ganz, ganz Natürliches, was da so ein bisschen hintersteckt ist, wenn wir Freizeit haben, dann stehen wir da ja in der Regel unvorbereitet vor. Das ist ganz, ganz normal. Freizeit beginnt und du weißt nicht, was du machen sollst.
Das machst
du, gehst aufs Klo, auf dem Klo, auf dein Telefon. Und so sind dann aber relativ schnell die ersten 15 Minuten um. Jetzt wissen wir aber auch alle, Schläfchen in der Babyzeit dauern zwischen 30 und 90 Minuten. Das ist relativ vorhersehbar. Wenn ich davon 15 Minuten erstmal so ein bisschen Selbstfindungsphase habe, dann ist das zu lange. Und deshalb war so mein erstes Mittel war, diese Zeit für mich so ein bisschen innerlich zu planen. Also ich bringe meine Tochter ins Bett oder in dem Fall in ihre Wiege. Und während sie einschläft, überlege ich mir, okay, was willst du machen? Willst du lesen? Willst du aufs Smartphone gucken? Ist ja egal, was man macht. Willst du an die Decke starren? Willst du Hausarbeit machen? Wie auch immer. Es geht nicht darum, was man tut. Es geht nur darum, dass man es erstmal bewusst entscheidet und dass man tut, was man tun möchte. Weil ganz oft machen wir nicht, was wir machen möchten, weil der Impuls nicht da ist. Wir stellen uns die Frage nicht. Und die Frage, wenn man die so ein bisschen vorverlagert, dann hat man schon so viel gewonnen.
Da möchte ich einmal drauf eingehen. Es gibt so ein Beispiel, was ich gerne mal hier mitgeben will. Ich hatte das ziemlich oft, dass zum Beispiel nach dem Mittagessen Beikostzeit, alles Riesensauerei, aber Baby auch schon mega am Brüllen, ist total reif für den Mittagsschlaf. und keine Zeit mehr, zumindest um in Ruhe das alles wegzumachen. So auf dem Boden, du kennst es wahrscheinlich. Also bei uns sah das immer so aus. So. Ja. Und dann habe ich das Baby ins Bett gebracht und dann aber mit Einschleifbegleitung, so mit Weglegen war auch nichts. So, dann war es am Schlafen und dann hatte ich immer diesen Gedanken, ich muss diese Schweinerei jetzt wegräumen und eigentlich muss die Spülmaschine angestellt werden. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann ist das bis heute Nachmittag so, da kommt mein Mann nach Hause, dann ist hier Riesenchaos noch zusätzlich. Also diese Schleife hatte ich. Gleichzeitig hatte ich aber auch das Denken, oh, ich gehe jetzt auch schlafen, ich bin jetzt auch müde. Wie macht man das? Also kennst du das und wie kommt man da raus? Also schlauer wäre es für sich selber zu sagen, ja, ich gehe jetzt schlafen und ist egal, wie das hier aussieht. Aber so der eigene Anspruch, um das vorwegzunehmen, dieses Denken, ich verdiene ja kein Geld, ich muss das jetzt tun, das saß so tief auch bei mir. Und deswegen habe ich mich so wiedererkannt. Wie geht man damit um? Ja, man macht es einfach, man geht dann schlafen. Aber da diesen Shift zu kriegen... Mhm.
Ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das für sich auflösen kann. Aber auf die kommt man alle nicht, weil man ja da sitzt, das Kind weint, es möchte ins Bett. Und dann hast du gar nicht den Raum, den gedanklichen Raum, zu entscheiden, wie du mit dieser Situation umgehst.
Genau.
Wenn du das aber vorher dir überlegst, dann hast du, ich bin schon gesagt, wie so ein Werkzeugkoffer, verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, was kannst du tun? Du kannst, während das Kind isst, über ein paar Sachen drüber wischen. Das reicht dann auch. So. Mhm. Und dann möglicherweise... sagst du dann, bittest du deinen Mann, dass er stattdessen irgendwie ein- oder zweimal die Woche diesen Essplatz einfach wischt. Muss man auch sagen, dauert keine Stunde. Man muss dann auch nicht gleich das ganze Haus wischen, sondern dann ist es eben, diese 2 Quadratmeter sind dann eben mal öfter gewischt. Und in der Zwischenzeit machst du es mit dem Feuchttuch weg. Das ist die eine Variante. Natürlich hast du die Variante, es dazulassen. Da passiert nichts. Also wenn du nicht gerade auf einem Ameisenhaufen wohnst, was echt unwahrscheinlich ist, dann passiert da einfach nichts. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie du es selber möchtest. Ganz viele Leute sagen ja, man soll so den Perfektionismus fahren lassen. Ich bin zum Beispiel gar nicht so. Also nicht, dass ich super perfektionistisch bin, aber ich mag es durchaus ordentlich. Ich hätte es wahrscheinlich gemacht, aber so weit, wie es nötig ist oder wie ich es in dem Moment für nötig halte. Also möglicherweise mache ich beim Füttern eine Pause und wische schon mal was weg, dass es nicht so viel ist. Möglicherweise nehme ich mir auch direkt einen Punkt, wo ich sage, okay, ich mach's nicht jetzt, ich mach's dann. Zum Beispiel, wenn das Kind wieder wach ist. Auch eine Möglichkeit, die man immer hat. Man kann echt viel machen, während so ein Kind wach ist. Und wenn du die Waschmaschine ausräumen musst, dann setzt du es daneben. Wenn du den Boden wischen musst, tust du es in so eine, was auch immer du hast, eine Wippe, ein Kinderauto sitzt, die wippen ja auch so ein bisschen, man kann Spielzeug dran befestigen. In dem Moment, wo man mal anfängt, sich in einem ruhigen Moment zu überlegen, diese Situation habe ich jeden Tag, die nervt mich, ich habe die morgens, mittags, abends, was kann ich sonst noch damit tun? Kommst du so auf ganz viele individuelle Antworten, die alle irgendwie okay sind und die alle nicht von dir verlangen, dass du deine Pause an die Hausarbeit opferst?
Ich finde, das klingt alles, wenn man das hört, total logisch und stimmig. Ich frage mich immer, warum ich da nicht drauf gekommen bin, als ich mit meinem Kind in Elternzeit war. Besonders auch mit meinem ersten, wo ich auch wirklich dachte, boah, ich komme noch nicht mal zum Essen. Also so, ne? Keiner kommt da drauf. Also es ist einfach nicht da, dass es die Möglichkeit gibt, schon mal vorzuplanen und zu überlegen, wie kann ich die Situation eigentlich ändern? Was mache ich gleich? Gleich geht das Kind schlafen. Wie nutze ich die Zeit? War bei mir gar nicht so. Also ich habe einfach so in den Tag hineingelebt und mich vom Kind leiten lassen und alles dauerte länger mit Kind, daher mache ich es lieber ohne Kind. Und irgendwie kommt man dann automatisch in diesen Struggle, ich schaffe nichts.
Was du gerade beschreibst, ist das Normal der Eltern, wie total, es gerade kommuniziert wird. Das liest du überall im Internet so. Und wir glauben das, weil es so omnipräsent ist, dass wir einfach davon ausgehen, dass es stimmt. Aber was, wenn es nicht stimmt? Denk mal zurück, früher hatten Mütter Hilfe von anderen Verwandten oder Nachbarinnen, Menschen, die kamen. Und heute natürlich, wenn du allein bist, dann ist der gedankliche Raum nicht da. Und bei mir ist es insofern was anderes. A, wir hatten diese krasse Notsituation und B, Sachen organisieren war nun auch sehr lange Jahre bei einfach meine Arbeit. Das ist was anderes, wenn es das ist, was du sowieso tust. Und ich finde so, die Grundlage jeder Organisation ist erstmal zu entscheiden, zu beschließen, dass man etwas organisieren will. Aber wenn einem von außen immer nur kommuniziert wird, totales Chaos, du hast nie Zeit für dich, morgens bis abends, dann kommt dein Mann nach Hause, alles muss perfekt sein, das ist ja so stressig, das ist eine unlösbare Situation. Das ist das Narrativ unserer Zeit für Frauen in Elternzeit. Bei Vätern ist das zwar genauso, aber bei Vätern ist es lustig. Genau. Und irgendwie niedlich. Bei Frauen ist es einfach nur totale Überforderung. Natürlich glauben wir das. Das sagen ja alle. Und diese ganzen Geschichten von, das hat mir keiner über die Elternzeit gesagt, davon hat jede von uns um die 50 Artikel gelesen. In allen steht das Gleiche, weil es natürlich jeder vor der Elternzeit sagt. Aber was, wenn das Gegenteil wahr wäre? Was, wenn wir einfach sagen, ich glaube diese Artikel nicht, weil all diese Artikel erzählen eine Geschichte von einer Person. Mein Buch erzählt eine Geschichte von einer Person. Das bin ich. Nicht jede ist so krass überfordert wie ich. Es ist einfach nicht so. Aber die Geschichten, die wir erleben, sind ganz, ganz unterschiedlich. Und wir müssen nicht glauben, was andere sagen, sondern wir können es mitnehmen und sagen, ich integriere das in mein Urteilsvermögen und dann mache ich was draus. Ich übertrage nicht die Situation auf mich, sondern ich lerne.
Ich übertrage die Situation auf mich und ich lerne. Ich habe bei einem Kind ja gedacht, also es war so ähnlich wie bei dir, so kaum Zeit, was weiß ich. Und ich habe dann aber mit zwei Kindern diese Selbstständigkeit angefangen und ich habe ein Buch geschrieben, ich bin jetzt gerade bei meinem zweiten und jeder fragt mich auch, boah, wie machst du das? Wie viel Zeit hast du eigentlich? Du musst ja viel Zeit haben. Ich selber empfinde das nicht so, aber irgendwie habe ich ja tatsächlich diese Zeit. Aber es ist am Ende genau, was dein Buch sagt. Man muss gucken, wann ist der nächste Slot und wie nutze ich das? Will ich produktiv sein? Will ich mich selber unter diesem, in Anführungsstrichen, Strom setzen und was schaffen? Also zum Beispiel für mich selber meine Projekte. Oder will ich Selbstfürsorge betreiben? Oder will ich was für die Partnerschaft jetzt investieren in dieser Zeit? Ja. Darum geht's. Ne? Aber das nach wie vor, das weiß man, glaube ich, nicht als Ersteltern. Ich glaube, man wird da so reingestoßen und keiner sagt einem das. Und man ist am Anfang völlig überfordert, weil man ja vorher voll mit Zeit war. Selbst wenn man Vollzeit arbeiten gegangen ist, hatte man eigentlich danach Zeit für sich. Und es war Ausschlafen, es war auch dieses... Ich war jetzt zum Beispiel den ganzen Tag im Freibad und ich komme nach Hause, kann die Füße hochlegen. Ja, vorbei. Ich komme nach Hause und dann werden die Kinder geduscht und essen und dann vergehen mal locker 2 Stunden, bis die im Bett liegen und dann vielleicht mal Füße hochlegen. Und
aber weißt du, das sind Dinge, das stimmt, ne? Es ist bei uns natürlich ganz genauso, aber im Babyjahr ist die Lebenssituation eine ganz, ganz andere. Im Babyjahr ist es so, eine Person ist in der Regel auf sich allein gestellt mit Baby und hat Zeiten tagsüber, am Anfang 4, dann 3, dann 2, irgendwann 1, dann kommt das Kind aber auch wahrscheinlich schon bald in die Kita. Und diese Zeit ist da. Und jetzt gerade merke ich es auch, also gerade dieses Feierabend machen, meine Tochter abholen und dann aber nicht gedanklichen Raum haben, auch so meinen Tag zu verarbeiten, das fällt mir auch schwer. Ich glaube, wenn man sich es so ein bisschen antrainiert, sich zu priorisieren und dann der Partner das auch gut mitzieht, dann geht das, dass man sich diese Räume schafft, nicht jeden Tag. Aber es ist echt schwer. Aber es ist nochmal was anderes als im Babyjahr.
Ja, das stimmt. Kommen wir einmal aufs Babyjahr. Da schreibst du ja auch, dass es wichtig ist, sich, also auch zum Beispiel hast du da eine Passage, wo du schreibst, man soll dem Partner schreiben, komm doch bitte eher nach Hause. Warte mal, ich will es jetzt gerade nicht blättern. Ich brauche heute Zeit für mich und dann bist du auch immer duschen gegangen. Ich glaube, 1 Stunde. Duschen ist Wellness in der Elternzeit. Irgendwie war das bei mir auch so.
Ich war nicht 1 Stunde unter Wasser. Ich war eine Stunde im Bad.
Ja, genau.
Möchte ich du hast nur anmerken.
Ja, genau, richtig. Mann, verdammt, ich habe hier so viele Post-its, aber irgendwie jetzt gerade finde ich diese Passage nicht, weil ich hier so viele Post-its habe. Ja, erzähl mal. Und das ist sowas, bevor du jetzt einmal das nochmal kurz erzählst, ich weiß nicht, ob sich das die Mamas trauen oder die zu Hause die Care-Arbeit machen. Die sollen sich das aber trauen.
Ich bin ja nur hinter der Tür.
Erzähl mal, wie war das?
Wir haben es einfach so gemacht, dass ich einmal am Tag für längere Zeit ins Bad verschwunden bin, Musik gehört habe, getanzt habe, für mich war und einfach dann den Kopf frei hatte. Und wenn irgendwas passiert wäre, keine Ahnung, wenn sie mich gebraucht hätten, wäre ich ja da gewesen. Aber weißt du, ich still dann meine Tochter natürlich vorher, beziehungsweise wir timen es so, dass es auch gut zu ihren Essenszeiten passt. Das ist nie vorgekommen. Also ganz viele von diesen Was-wäre-wenn-Situationen sind einfach nie aufgetaucht. Und wenn doch, dann wären wir damit klargekommen. Menschen sind ja sehr vielen Sachen gewachsen. Mein Gott, wenn mein Freund mich aus dem Badezimmer geholt hätte, wie schlimm wäre das gewesen? Einfach gar nicht.
Ja, genau, das stimmt.
Das ist so ein Moment von Freiheit, ne? Weil du weißt, ich bin jetzt hier, ich höre nichts, ich habe Kopfhörer auf den Ohren, ich krieg nicht mit, was draußen passiert, aber ich bin nah genug dran, um, wenn es wichtig wird, helfen zu können. Aber nun sind wir ja auch in einer Generation von eher engagierten Vätern, zu einem sehr großen Teil, die auch wirklich wollen.
Ja.
Es wird ja auch tatsächlich zum Faktor der Wahrnehmung im Sozialleben, aber auch in der Firma, wie sehr sich ein Vater einbringt. Also wir haben diese eine große Gruppe von Vätern, die immer noch dafür abgestraft wird, Eltern zu nehmen und denen auch ein schlechtes Gefühl gegeben wird. Wir haben aber auch eine wachsende Gruppe, klein, aber wachsend, von Vätern, bei denen das ganz anders ist und die sich rechtfertigen müssen, wenn sie genau das eben nicht tun. Und Zeit allein mit einem Kind ist immer prägend und lehrreich. Also ich glaube, mal ins Bad zu verschwinden und Kopfhörer aufzusetzen, hilft der Familie.
Mm. Das ist ja so der Punkt auch Selbstfürsorge. Also sich einzugestehen, ich nehme mir jetzt auch Zeit für sich. Weil das ist ja auch ein Punkt, der Glaubenssatz bei vielen Müttern. Ich sage jetzt mal bewusst wieder Mütter, weil die ja immer noch diejenigen sind, die am meisten Elternzeit nehmen. Die dann denken, es steht mir nicht zu, ich verdiene nichts, ich bekomme jetzt nur Elterngeld oder gar kein Elterngeld mehr, steht mir nicht zu, jetzt mal jeden Abend oder einmal die Woche oder was mich rauszunehmen, oder es steht mir auch nicht zu, mal einen Tag mit einer Freundin shoppen zu fahren oder was auch immer. Ich versuche das auch immer wieder zu erzählen, doch insbesondere steht es dir zu, weil ohne dich wird der ganze Laden quasi zusammenbrechen. Mhm. Wenn der Mann einen Kranken oder der Erwerbsarbeit macht, einen Krankenschein nimmt, ja, dann ist er zu Hause, aber die Firma bricht nicht zusammen. Das Geld kommt Minimum 6 Wochen auch noch aufs Konto. Also eigentlich bist du der Motor, ne? Aber diesen Glaubenssatz haben halt nicht viele Mütter. Und ich hatte jetzt noch einmal diesen Part mit beide Eltern sind krank. Das ist auch so ein Worst Case von Familien. Kam bei dir wohl offensichtlich auch mal vor. Ja, da schreibst du das so ganz toll. Ich zitiere jetzt nochmal. Also es geht eigentlich darum, wofür wir Zeit brauchen über die Partnerschaft. Wir verhandeln Zeit zusammen. Und da schreibst du, wenn nur einer durchschlafen kann, wer darf es? Wer bringt das Baby ins Bett? Wer macht die Windel? Wer putzt Zähne? Also das erstmal. Und es geht darum, was machen wir, wenn das betreuende Elternteil schwer erkältet ist und das andere keine Zeit hat? Vielleicht das Jugendamt anrufen. Also du machst das mit einem schönen Humor. Und dann schreibst du, Partnerschaften sind sowieso Verhandlungssache. Und ja, so erodiert im ersten Lebensjahr die Basis, auf der das junge Leben geschaffen wurde. Wir nehmen uns nicht mehr die Zeit, unsere Bedürfnisse abzugleichen. Und das ist das Wichtige, die Bedürfnisse abzugleichen. Ich glaube, das machen viele Paare in der ersten Zeit nicht. Die lassen einfach mal laufen, richtig? Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, das ist so das, was auch in der Tagesplanung und in der Idee von gemeinsamer Zeit als Familie so ein bisschen hinten runterfällt. Aber wenn man nicht miteinander spricht, dann kann sich nichts verbessern, dann entsteht auch kein Bewusstsein für das, was beim anderen oder bei der anderen gerade los ist. Und das ist immer sehr, sehr schwierig. Also was macht man, wenn die betreuende Person krank ist? Ich habe das im engsten Freundeskreis, dass eine Mutter, wenn sie schwer krank ist und das Kind ist krank, sich alleine kümmern muss. Und
dann ja,
ist eine unfassbare Belastung. Und es ist nicht richtig. Also es ist einfach innerhalb einer Partnerschaft nicht in Ordnung. Weil überleg dir mal, wie da eine Person die andere behandelt.
Mhm, genau.
Es ist auch kein nachhaltiges Modell, ne? Diese Krankheit und körperliche Überforderung führt ja zu mehr Krankheit und auch möglicherweise zu ernsteren Krankheiten. Das sind ja keine Kleinigkeiten oder keine seltenen Phänomene, sondern das ist einfach das, was passiert. Du bist krank, du überforderst dich, du bist länger krank, du hast möglicherweise Folgen davon. Das ist ein ernstes Problem der Partnerschaft. Das ist der Moment, wo sich wirklich ganz, ganz viel ändern muss und wo man dann auch mal über ein Gespräch schauen muss, wie man das besser machen kann, bis hin zu möglicherweise braucht das eine professionelle Paarbegleitung, weil ihr ja etwas passiert, dass also dieser Grundmodus funktioniert nicht, um eine Familie aufrechtzuerhalten, sondern dann wird ja eine Person ein bisschen runtergewirtschaftet, während sich die andere beruflich verwirklicht. Und ja, Arbeiten ist anstrengend, wissen wir alle. Mit einem Kind zu Hause sein ist auch anstrengend. Es dauert länger, es hat einen größeren Grad an Verantwortung. Ist ja immerhin ein Mensch. Es zehrt mehr und es ist in der Regel deutlich schwerer vorhersehbar. Und ich meine, ich habe Nachrichten gemacht und trotzdem ist ein Kind schwerer vorhersehbar als Nachrichten. Das ist eine relativ ernste Sache, die du da ansprichst. Also es ist jetzt nicht so, wo ich sagen kann, hier ist Tipp 1, 2, 3, sondern redet miteinander, schaut, ob ihr es aus der Welt bekommt oder sucht euch Paarbegleitung, weil es wird nicht funktionieren. Es wird sich nicht von alleine auflösen. Im Gegenteil, es schleift sich ein. Die eine Person gewöhnt sich daran, dass die andere Person es auffängt. Und es hat ernste Folgen und es wird in der Regel dann irgendwann auch zum Bruch führen. Da ist eine Paarberatung sicherlich der bessere Weg, aber das ist jetzt, es ist wirklich keine Kleinigkeit.
Ja, ich sehe das auch so. Man tendiert, also es ist wieder gesellschaftlich einfach das Problem, dass die Leute oder dass man dazu tendiert, die Arbeit ist wichtiger. Die Arbeit ist wichtiger. Er ist ja angestellt oder der Part ist ja angestellt. Er muss dahin. Er hat ja keinen Grund zu fehlen. So, das ist, glaube ich, die Grundannahme dessen. Ja. Und der Part, der noch gesund ist und zur Arbeit geht, der kommt ja in diesen Struggle zu sagen, ich muss aber zu Hause bei meiner Frau bleiben, weil die ist krank und das Kind ist krank oder nur die Frau ist krank. Und dann kommt wieder der Arbeitgeber ins Spiel, der vielleicht nicht so begeistert ist davon. Wenn da die Gesellschaft schon allein einen ganz anderen Fokus drauf hätte und ein Verständnis für hätte, dann wäre es auch da wieder einfacher, für sich einzustehen. Weil es fängt, ich hatte es letztens noch, da war eine, die hatte Corona, eine Mama. Und der Mann war unabkömmlich von der Arbeit angeblich. Also ich glaube ihr das und ich glaube das dem Mann, aber der Arbeitsstelle glaube ich es jetzt wieder nicht. Ja. Und das ist so das Problem, dieses Standing halt dann auch zu haben, zu sagen, ich bin jetzt wichtig und setz dich gegenüber deinem Chef durch. Ich glaube, das haben Eltern noch nicht. Und deswegen rede ich ja auch in diesem Podcast darüber. Ich finde das total wichtig, dass es wichtig ist, dafür sich einzustehen und wie du sagst, diese Selbstfürsorge auch dann in die Hand zu nehmen.
Ja, die Elternzeit ist auch der richtige Zeitpunkt, um sich so ein bisschen darüber Gedanken zu machen, wie man leben und arbeiten will. Nicht in dem Sinne, dass man es alles sofort einführt, dafür ist es die falsche Zeit, dafür ist sie zu speziell, aber um auch so ein bisschen die Prioritäten zu können. Und ein Arbeitgeber, der sagt, eine Person sei nicht ersetzbar, hat ein massives Problem mit der Personalplanung.
Total.
Also natürlich gibt es Spezialistinnen und Spezialistinnen und die sind nicht ersetzbar. Wenn das aber bedeutet, dass sie keinen Tag fehlen dürfen, dann läuft da in der Firma ganz entschieden was schief. Ist aber nicht schlimm. Zumindest nicht aus arbeitnehmenden Perspektive, weil gerade passieren ja zwei Dinge, die da sehr in die Hände spielen. Einerseits der Fachkräftemangel und andererseits dieses Phänomen Big Quit oder Great Resignation, sagt man ja auch. Die Leute kündigen und es gibt echt wenig Leute, die Jobs machen können. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kriege gerade so wahnsinnig viele Stellengesuche mit, wo die Firmen es schwer haben, nachzubesetzen. Und ich habe gerade ein paar Firmenwechsel erlebt, die sehr, sehr gut bezahlt waren. Und das passiert unter anderem aus mangelnder Wertschätzung, es passiert aus mangelnden Entwicklungsmöglichkeiten und es passiert aus mangelnder Vereinbarkeit. Das heißt, da steckt sowieso auch ganz, ganz viel Zwischenmenschliches immer mit drin. Ne? Wie fühle ich mich eigentlich als Elternteil in einer Firma? Habe ich das Gefühl, ich bin hier abgehakt? Früher hätte man gesagt, ja, das ist ja blöd. Heute kann man sagen, alles klar, ihr ändert das innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit für mich oder wir ändern es gemeinsam oder tut mir leid, aber ich muss an mein eigenes Fortkommen denken, dann muss ich gehen, ihr zwingt mich zum Gehen, weil ich einfach noch was beruflich möchte und zwar ohne dafür meine Familie vernachlässigen zu müssen. Ich meine, da passiert ja nichts. Eltern sind für eine gewisse Zeit, müssen sie ein bisschen flexibler sein für die Familie, das ist aber nicht für immer. Sie werden weiterhin in der Regel ihre Arbeit schaffen. Also all diese Sorgen, was passiert mit einem Elternteil in der Arbeitsbelastung? Nichts. Es muss flexibler sein, das ist der ganze Punkt. Das heißt, ich glaube, dass sich da einiges ändert, jetzt gerade. Ich denke, es ist schon dabei, einfach weil wir gerade diese unglaubliche Bewegung am Arbeitsmarkt sehen. Also nur mal so, um eine Zahl zu nennen, 56% der Menschen in Europa denken darüber nach, die Firma zu wechseln. Das ist eine unfassbar gigantische Zahl.
Das ist riesig, ja. Der Bewerbermarkt, der jetzt da ist, ich sehe es auch überall, also branchenübergreifend.
Ja,
branchenübergreifend. Auch, ja, ist mir auch schon jetzt bewusst geworden, aber auch erst so seit diesem Jahr tatsächlich. Wahrscheinlich war letztes Jahr auch schon die Entwicklung da.
Es war in den USA, da kam es so ein bisschen rübergeschwappt, so als Trend. Ich weiß nicht, ob es vorher hier unsichtbar war, kann ich auch nicht sagen. Aber seit diesem Sommer ist es gigantisch geworden. Und das können Eltern für sich nutzen, wenn sie mal lernen, auch zusammenzuhalten. Also stell dir vor, du irgendwas passiert. Irgendeine Person sagt die 10. Verabredung ab, hat dir versprochen, was zu deiner Grillparty mitzubringen, tut es nicht, wie auch immer. So, diese Person kennst du nur so am Rande und du denkst dir so, oh, ist das ätzend. Und jetzt stell dir vor, das macht deine beste Freundin. Und denkst dir so, ja klar, kenne ich, kein Problem. Und das ist das, was wir ändern müssen. Wir müssen Menschen, die wir nicht so gut kennen und deren Verhalten, deren kleine Flaw, deren kleine Fehler, wir nicht intuitiv rechtfertigen können, denen müssen wir den Kredit geben zu sagen, es wird schon seinen Grund haben. Wenn wir das mit Eltern tun, dann kann sich so viel ändern. Also das überforderte Elternteil auf der Straße mit dem Kind, das gerade brüllt, das ist wahrscheinlich kein schlechtes Elternteil. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich in der heutigen Zeit. Möglicherweise hatte es nur einen unglaublich beschissenen Tag.
Oder Nacht, ne?
Oder Nacht. Und bei meiner Freundin gehe ich davon aus. Und bei einer fremden Person müssen wir alle lernen, einfach auch davon auszugehen. Und wenn wir das auf die Arbeitswelt übertragen, einfach mal sagen, okay, cool, zum 4. Mal in 2 Wochen lässt mich meine Kollegin mittags um 12 im Stich. Das ist ja scheiße. Aber es ist jetzt einfach so. Es bleibt nicht so und sie hat ihre Gründe. Weil diese Person würde mit Sicherheit viel lieber am Schreibtisch bleiben.
Das erfordert natürlich schon einen sehr weiten Blick über den Tellerrand. Und das ist auch eine Grundeinstellung, die man sich aneignen muss, während wir ja alle immer in unserer eigenen Bubble so vor uns hinleben und unsere eigenen Themen haben. Das ist schon sehr fortgeschritten. Aber es ist gut, das mal in die Welt hinauszutragen, so wie du das sagst, weil genau so ist es eigentlich. Den Kredit geben, nachsichtig sein, zu sagen, ja, wahrscheinlich ist es so bei der und die ist normal gar nicht so. Ja, ich komme noch mal zum Thema Zeit zurück. Ich möchte dazu noch mal eine kleine Anekdote erzählen. Ja. Ich zitiere gleich noch mal aus deinem Buch dazu. Ich hatte den Fall mit meinem ersten Kind auch, dass ich immer den Schlafsack mit Reißverschluss offen ins Babybett gelegt habe. Und mein Mann hat den zugemacht, weil er es ordentlicher fand. Und das hat mich tierisch aufgeregt. So, Eltern wissen oder
jeder kennt es.
Ja, so. Und das sind so Handgriffe, die ich mir ersparen wollte. Gut, irgendwann hat mein Mann das auch verstanden. Und ich möchte jetzt nochmal was hier zitieren. Es geht um der Kampf um die Freiheit in dir. Du schreibst, was in einem Haushalt herumfliegt und einen Ort braucht, das ist in jeder Familie individuell. Doch wenn du etwas häufig suchen musst, dann hast du dadurch etwas gefunden, das gern ein Zuhause innerhalb deines Zuhause hätte. Das ist zum Beispiel bei uns, das ist jetzt kein Zitat, das sage ich, das ist der Sekundenkleber. Den suchen wir immer irgendwie. Das Gleiche gilt auch für Standards. Jetzt kommen wir nämlich zu den Standards. Mein Morgen endet damit, dass ich im Schlafzimmer meiner Tochter alles für ihren Mittagsschlaf vorbereite. Dann schreibst du, was du so machst. Und genau wie alle anderen Eltern auf dieser Welt habe ich eigentlich gerade auch etwas anderes zu tun. Für mich selbst habe ich aber die Erfahrung gemacht, egal wie fest ich überzeugt bin, gerade keine Zeit zu haben und wie sehr ich auch den weiteren Handgriff als unangenehm empfinde, wenn ich ihn mir für später aufhebe, wird es schlimmer. Ja, ich habe mich so wiedererkannt. Das ist der geschlossene Reißverschluss quasi vom Schlafsack. Genau so ist es. Wahrscheinlich machst du das gerade, du räumst das Zimmer auf, du legst den Schlafsack zurecht, alles für Mittagsschlaf und dein Kind räumt gerade vielleicht die Schubladen aus oder weiß ich nicht, irgendwas anderes.
Okay, stopp. Aber da redest du nicht mehr von Babys, da redest du wirklich von Kindern, die auf dem Weg sind, Kleinkinder zu werden.
Ja, das stimmt.
Aber die... Ne, die machen das aber nicht die ganze Zeit.
Nein, das nicht. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, meine beiden Kinder haben das ständig gemacht. Aber gut, nein, ich sage ja immer, dein Buch, das ist gar nicht fürs erste Jahr. Dein Buch geht übers erste Jahr hinaus, ist meine Meinung. Also es ist ein tolles Buch, was man zur Babyparty mal verschenken kann. Und die Mutter denkt sich so, was soll ich damit?
Mhm. Und ein halbes Jahr Zeit.
Die ist ja noch schwanger und denkt sich so, was soll ich damit? Ich habe jetzt ein Jahr lang arbeitsfreie Zeit vor meinem Job. Ich werde so viel Zeit haben wie noch nie. Ein halbes Jahr später liest sie dieses Buch und denkt sich, ja, genau so. Und dieses Buch kann man auch noch jemanden schenken, der ein zweijähriges Kind hat oder ein dreijährig. Irgendwie schon, weil irgendwie ist es alles dasselbe. Wenn ich ein Baby habe, dann verhandle ich mit meinem Partner genauso darum, dass ich jetzt abends ausgehe und er dann den nächsten Abend. Das habe ich mit einem Kleinkind ja genauso. Deswegen finde ich dein Buch passend für verschiedene Altersphasen der Kinder. Vielleicht nicht mehr für Grundschulkinder.
Ja, ich habe es damals für diese Altersgruppe gemacht, weil ich noch keine weitergehende Expertise habe.
Ja, das habe ich
mir gedacht. Also ich habe das Buch geschrieben, angefangen kurz vorm ersten Geburtstag meiner Tochter und war damit fertig im Spätsommer. Habe es natürlich dann ein Jahr später auch bis zur Veröffentlichung hin noch überarbeitet, wollte es dann aber auch nicht komplett umschreiben, weil ich den Eindruck hatte, diese eine Phase braucht ein Buch, das nur für diese Phase ist. Es gibt unglaublich viel für Kleinkinder und ich habe viel davon gelesen und finde es großartig. Ich hatte nur das Gefühl, wo ist das Buch über mich? Mhm. Wo ist das Buch, in dem es einfach mal darum geht, wie es mir gerade geht und wie ich das so organisieren kann, dass ich mich gut fühle und dass da Raum für mich ist? Und das ist dieses Buch. Und ich hatte sicherlich nicht das Selbstbewusstsein zu sagen, nee, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, ob das ein Jahr später alles noch funktionieren würde. Und als ich ein Jahr später war, es in dieser Weise umzuschreiben, hätte dem Ding geschadet.
Es verwirrt auch. Und ich finde den Titel ja das Elternzeitbuch. Ich habe ja wirklich gedacht, es geht einfach nur um Elternzeit. Aber es geht ja um die Zeit für Eltern.
Ja.
Und das finde ich sehr charmant. Also ich finde, es ist genau so richtig, wie es ist. Und man kann dieses Buch ja auch als Nachschlagewerk tatsächlich schon fast verwenden. Also wenn ich es lese wenn ich ein Baby habe und dann lese ich es ein Jahr später mit einem Kleinkind, da passt so vieles immer noch. Es ist so, wie es ist, genau richtig. Weil es ist für Babyeltern als Start. Also die sollen sich ja angesprochen fühlen, weil die sind die Ersten, die merken, ich hatte früher viel mehr Zeit und wo ist jetzt meine Zeit hin? Die sind noch nicht jahrelang im Struggle. Und denen muss von Anfang an geholfen werden. Deswegen, also das Buch ist genau richtig, wie es ist. Gerne. Also ich meine es auch genauso, wie ich sage. Dieser Schlafsack, diese Handgriffe, wofür man eigentlich keine Zeit hat, damit erspart man sich hinterher einfach eine Menge Zeit wieder. Ja. Und da bringst du es genau auf den Punkt. Und das sind auch Dinge, die kann man vorher als Eltern nicht wissen. Das weiß man nicht. Ne? Wenn man die Erfahrung nicht hat, vielleicht mit anderen Geschwisterkindern oder so, dann weiß man das gar nicht, was das bedeutet, vorzuplanen. Ne? Ich werde gleich, wird die Kleine müde, dann lege ich sie hin. Was mache ich mit meiner Zeit? Man kann ja wirklich ohne Kinder in den Tag hineinleben, rein theoretisch. Man kann ja prokrastinieren bis zum geht nicht mehr und erst 17 Uhr anfangen zu arbeiten, wenn man selbstständig ist.
Ja, das ist was ich noch nie verstanden habe, weil ich mir immer denke, oh, aber ich mag doch Freizeit so gern. Ich lese so gerne, ich liege so gern draußen im Garten, ich habe so gern einfach Zeit und Raum für mich und dabei den Kopf frei. Und wenn ich so Aufgaben vor mir herschiebe, dann sind die ja nicht weg, sondern die arbeiten dann so in meinem Kopf und lenken mich von, ja, was auch immer ich tue, um es so vor mir herzuschieben, lenken die mich ab. Und deshalb habe ich immer schon sehr dazu geneigt, einfach früh anzufangen, um früh fertig zu sein. Aber ich mache es übrigens bis heute so, dass ich das Schlafzimmer meiner Tochter vorbereite, weil ich das Gefühl habe, das ins Bett bringen ist angenehmer, wenn ich nicht noch die Rollos runterlassen muss, die Gardinen feststecken muss, damit es auch wirklich dunkel ist, die Lego-Steinchen zur Seite räumen muss, damit ich mir nicht nachts den Fuß breche, sondern wenn das alles so ein bisschen zeitlichen Abstand vorher gemacht ist, da reden wir von, wie lange dauert das? 30, 45 Sekunden? Gibt mir auch einfach eine enorme Ruhe, wenn ich einfach weiß. Und wenn wir gleich hochgehen, gut, dann diskutieren wir über das Zähneputzen, so ist das halt. Aber im Schlafzimmer ist alles cool.
Ja, wunderbar. Ja, das ist man als Neuling, macht man das meistens nicht. Also ich war nicht so, aber mittlerweile, ja, ich bin ganz bei dir. Es gibt aber auch für dich, und das möchte ich auch nochmal jetzt hier ansprechen, es läuft ja nicht alles immer nach Plan, wenn man weiß, das Kind geht eigentlich gleich schlafen. ne, Eltern kennen das. Und dann, also du schreibst jetzt zum Beispiel das Kapitel Kontrolle über deinen Freiraum, wie du dich entscheidest. Abends hat die Vorfreude der geplanten Freizeit allerdings eine grausame Nebenwirkung. Wenn ich die Dreiviertelstunde geplant hatte, die ich für mich allein haben würde, zwischen Einschlafstreicheln und meinem Freund, der nach Hause kam, dann schlug das Karma gnadenlos zu und meine Tochter blieb noch 90 Minuten wach. Adieu, Me-Time. Auch das ist die Wahrheit.
Ja. Aber weißt du, es ist ja auch nicht schlimm. Das Narrativ ist ja immer, nie klappt irgendwas. Aber so ist es ja nicht. Sondern viele Kinder kriegst du auf einen gewissen Rhythmus und der ist nicht dauerhaft stabil.
Genau.
Weil es sind ja Kinder, ist ja Quatsch, ne? Bei uns Erwachsenen ist das ja auch nicht so. Aber grundsätzlich weißt du, in der Regel schläft das Kind jetzt, wenn ich bis Alter auch immer, um 19.30 Uhr ein, fiktive Zeit, ne? Mal früher, mal später. Ist bei uns auch bis heute übrigens so. Aber ich weiß eine ungefähre Zeit. Oh, es ist furchtbar enttäuschend, wenn das dann nicht klappt. Aber es heißt ja nicht, dass es vorbei ist. Es heißt nicht, dass es immer so ist. Und wenn ich dann aber rausgehe und mich auskotze darüber, dass es nicht geklappt hat und ich erzähle das, sagen wir, einer Freundin, die keine Kinder hat, aber vielleicht mit dem Gedanken spielt, Kinder zu bekommen, hinterlasse ich bei ihr ja nur den Eindruck, Kinder sind so furchtbar unregelmäßig und man hat nie wieder Zeit für sich. Aber das ist ja sachlich falsch. Mhm. Das stimmt ja nicht. Sondern ich habe jetzt einfach einen Abend verloren oder ein bisschen Zeit für mich verloren. Und das ist total ärgerlich. Und gerade an dem Tag hätte ich sie vielleicht gebraucht, aber das macht's noch nicht zur Regel. So ist es einfach nicht. Weil wenn wir ehrlich sind, kriegen wir das ja oft auch ganz gut hin. Und diese Ausfälle sind ärgerlich, aber dann doch nur Ausfälle.
Ich finde, Kinder würden ja mit sowas, was spontan anders ist, ganz anders umgehen als Erwachsene. Weil Kinder haben ja diese Erwartung nicht. Die leben ja im jetzigen Moment. Und wenn ich sowas hatte, dass irgendwie Viertelstunde Schlaf im Auto um 17 Uhr, Fehler gemacht, Autofahren um 17 Uhr und dann sind die Kinder hellwach bis 9:30 oder so. Klar, da ärgere ich mich, aber dann denke ich mir so, jetzt ist jetzt so passiert. Gut, dann machen wir vielleicht einen Kinoabend und machen eine halbe Stunde, weiß ich nicht, im Moment ist es Janosch an oder sowas und die haben eine tolle Zeit und sowas, was außergewöhnlich ist und sie freuen sich voll darüber und ich denke mir so, ja, irgendwie cool auch, ne? Also einmal umswitchen und dann das Beste draus machen und auch Kindheit, also die Kinder sollen Kindheit erleben.
Ja, welches Narrativ machst du daraus? Machst du, und dann sind die um 10 ins Bett gegangen und das war total schrecklich oder machst du, und dann habe ich mit meinen sehr kleinen Kindern einen Fernsehabend gemacht und das war ziemlich cool. Das ist eine schöne Geschichte.
Genau. Ich war aber nicht von Anfang an so. Natürlich habe ich auch mal gemeckert für mich selber und dachte, oh, so ein Mist. Und ich habe die Zeit. Ne? Genau,
wir müssen ja nicht total gelassen und glücklich werden. Genau. Nur weil wir organisiert sind, so ist es ja nicht.
Wir haben auch einmal dann eine Nachtwanderung gemacht. Also so um 20.30 Uhr, wo es dann schon dunkel war irgendwann. Dann haben wir das denen so verkauft mit, wow, ist schon dunkel und gleich kommen die Igel raus. Ja, und das wäre alles nie passiert. Und das ist Kindheit. Und daran erinnern die sich irgendwann. Nicht die Babys, nicht die Kleinkinder. Aber ab 3 so circa fangen ja Kinder an, sich zu erinnern. Und diese Momente dann zu schaffen daraus, ist es, also irgendwie dann ist man dann ja auch schon dankbar dafür, ne, dass man dann irgendwie doch so flexibel war. Weil wir Erwachsenen sind ja anders, ne? Wir sind ja eher so, wir sind anders getrimmt worden mittlerweile. Wir haben dieses Kindliche und Unbeschwerte ja verloren, in der Regel, sag ich jetzt mal. Nicht so dramatisch, aber du weißt wahrscheinlich, wie ich das meine, ne? Und da ist es halt schön, wenn man dann da das Beste draus macht.
Ja, zumal es dann ja auch Teil des eigenen Elternnarrativs ist. Was für Eltern sind wir? Sind wir Eltern, die kämpfen oder sind wir Eltern, die so ein bisschen auf den Wellen surfen, so wie sie kommen?
Genau.
Und das muss auch nicht jedes Mal klappen, aber wenn du dann so eine Geschichten da mit drinne hast, der Kinoabend, die Igelwanderung, das ist schön. Das macht etwas mit der Wahrnehmung von sich selbst als Elternteil.
Ganz genau.
Das ist ganz, ganz wichtig, weil das, so wie wir uns selber verhalten, davon lernen wir wahnsinnig viel.
Ja, das geben wir ja den Kindern mit. Das ist ja der Punkt, ne?
Und uns selbst.
Genau. So, ich schaue jetzt nochmal in meinem Buch. Ich könnte ja wirklich das halbe Buch vorlesen, aber das möchte ich natürlich nicht, weil die Hörerin, ich empfehle es euch wirklich, da mal reinzuschauen. Oder wie gesagt, also den großen Kaufhausriesen, da verlinke ich das Buch ja sowieso. Du schreibst jetzt hier zum Beispiel nochmal Plan statt Streiten. Also Plan ist sowieso super wichtig rund um das Thema Zeit. Ich fand, ohne Kinder war Plan für mich spießig. Ich fand es schrecklich. Ich fand dieses, ich weiß, wann was passiert, fand ich furchtbar. Aber ich gebe zu, nach 4 Jahren als Mama, Plan ist unglaublich wichtig und verhindert Streit. Du hast vollkommen recht. Na, also du schreibst, es ist wie ein Gesellschaftsvertrag in eurer Familie. Wer braucht wann was? Wann wollen wir alle zusammen sein? Wann ganz bewusst nicht? Doch alles, was ihr locker geplant habt, müsst ihr danach nicht mehr aktiv beschließen. Du planst heute auch noch.
Ich plane. Ich habe immer schon geplant. Aber ich nehme Pläne auch nicht extrem ernst, ne? Sondern, also ich vertraue auf meine Pläne. Und ich nehme sie wie so ein Sicherheitsnetz, aber wenn dann was nicht funktioniert, dann ist mir das relativ egal. Das kommt auch aus der Prägung, erst eine Lokalzeitung gemacht zu haben und dann später Nachrichten bei Spiegel Online. Das ist, kannst planen, was du willst. Aber einen Plan erstmal zu haben, ist etwas, das dich im Zweifel durch den Tag trägt, egal wie er läuft. Und das ist bei der Familie, also eine Familie haben und Nachrichten zu machen, ist eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Es ist gut, erstmal eine Idee davon zu haben, was man vorhat. Mhm. Und wenn es dann anders läuft, na ja, wie oft sind Pläne zu 100% hinfällig? Das ist eigentlich gar nicht so oft so. Und wenn doch, ist es möglicherweise egal, denn dann gibt es ja einen Grund dafür, dass sie hinfällig sind. Also das ist ja dann okay.
Ja, und es erspart ja wirklich diese Menge an Zeit, die ja dann, worum es ja dann am Ende auch geht. Also bestes Beispiel betrifft jede Familie Essen planen. Also ja. Wenn ich das vorher weiß, alles eingekauft habe, dann spare ich mir eine Menge Zeit in der Tat.
Ja, das nervt ja auch so, wenn du nach so einem langen Tag dann so zwischen Küche und Wohnzimmer stehst und du denkst, was soll ich jetzt machen? Ich weiß ja. Es nicht. Ich will es nicht. Kind, kannst du kochen? Schade, du bist erst 3.
Ja,
wer macht genau jetzt? So. Niemand. Ja, und niemand bin dann wiederum ich. Das ist schon nicht schlecht. Ist tatsächlich was, was bei uns in der Regel zu kurz kommt, ein Mahlzeitenplan. Mein Freund hat da immer noch so die Idee. Aber ja, es ist schon eine gute Idee. In der Babyzeit habe ich es immer gemacht, weil es so vieles leichter gemacht hat. Momentan haben wir beide ein relativ hohes Arbeitsvolumen und das fällt einfach hinten runter. Mhm. Aber Sommer ist immer so eine Zeit. Aber der ist ja jetzt bald vorbei.
Ja. Bist du Sommer- oder Winterkind?
Oh, Winter.
Ja?
Winter. Wann ist okay. Endlich Herbst?
Kastanien sammeln und
ja. Was Warmes anziehen, Wind um die Nasenspitze, Sauerstoff im Schlafzimmer. Wie cool wäre Sauerstoff im Schlafzimmer? Erinnert sich irgendjemand daran, wie das war? Keine Ahnung.
Das wäre
mal wieder schön.
Ja, Isabel, jetzt komme ich langsam zum Ende und ich habe bei meinen Hörerinnen oder bei meinen Interviewpartnerinnen für meine Hörerinnen immer eine Abschlussfrage. Mhm. Und zwar jetzt ganz speziell zum Thema Zeit von dir. Hast du 3 Tipps für die Hörerinnen, die auch alle in Elternzeit sind. Meine Umfrage ist bei 100% Elternzeit. Manche stehen am Ende. Wo finden die ihre Zeit? Wie finden sie Zeit für sich selber, für ihre Projekte, vielleicht für ihre Selbstständigkeit? Mhm. Ja, willst du da mal was teilen? Ja. Natürlich steht es im Buch, aber willst du trotzdem mal was teilen?
Ja. Erster Tipp, die Zeit ist schon da. Wenn wir uns nur bewusst überlegen, was mache ich jetzt in diesem Zeitslot, egal wie lange er ist, dann ist so, so viel gewonnen, weil entscheiden kostet immer weiter Zeit und Energie. Wenn wir das einfach rausnehmen aus diesem Freizeitmoment, das kann das Allerleichteste sein. Möglicherweise, heute nehme ich mir Zeit für meine Weiterbildung, wenn das Kind schläft. So ein einfacher Satz am Morgen in Gedanken wird enorm viel Zeit im Alltag schaffen. Und wenn ich sage, heute nehme ich mir Zeit, um an die Decke zu starren, wenn mein Kind schläft, dann ist das auch okay. Es geht nie um das Was. Es geht immer nur darum, es bewusst zu entscheiden. Das ist der erste Tipp für mehr Zeit. Jetzt muss ich ein bisschen überlegen, was ich nehme. Der zweite Tipp ist, es gibt ja diesen Ratschlag, kleine Sachen schnell zu erledigen. Also alles, was in unter 2 Minuten erledigt ist, soll man sofort machen. Kommt aus dem klassischen Zeitmanagement und ist krasser Bullshit. Wenn wir alles, was zu erledigen ist, sofort erledigen, hat es 2 Effekte. Erstens, wir kommen zu gar nichts mehr, weil zwischendurch müssten wir eigentlich das Leben in größeren Blöcken leben, können das aber nicht, weil wir unterbrochen werden. Zweite Folge, wir erinnern uns am Ende des Tages nicht mehr, was wir gemacht haben. Es ist neurologisch sehr, sehr gut untersucht, dass wenn wir immer so switchen zwischen Aufgaben, das dazu führt, dass nichts im Gehirn hängen bleibt. Es ist zwar erledigt, aber der Tag fühlt sich unglaublich konfus an. Und wenn wir nicht wissen, was wir gemacht haben, denken wir natürlich, wir hätten keine Freizeit gehabt. Das ist einfach sehr, sehr, sehr gefährlich. So ein bisschen, wie ist das Narrativ eines Tages, gehört auch, dazu gehört die Frage, wie habe ich denn ihn verbracht? Ich habe das dann immer so gemacht, dass ich kleine Sachen mir aufgeschrieben habe und dann möglicherweise am nächsten Morgen, bevor mein Freund in die Firma gemacht ist, geblockt gemacht habe. Muss man ja auch nicht jeden Tag machen. Ich muss ja nicht jeden Tag Rechnung bezahlen oder E-Mails schreiben, sondern ich weiß es nicht, 2-3 Mal die Woche, wenn es halt einen Bedarf gab, habe ich mich dann morgens im Blog um kleine Sachen gekümmert. Wenn man das im Blog macht, geht das auch relativ schnell.
Du nennst das in dem Buch Kleinscheißzeit.
Kleinscheißzeit, ganz genau. Dritter Punkt, priorisiert gemeinsam eure Zeit. Also wenn mein Freund gerne zum Fußball möchte und der will jetzt heute irgendwie auch noch 30 Minuten früher los, dann ist es für mich einfach fein, weil ich genau weiß, dass er meine Sportgruppe, die 2-mal die Woche ist, auch priorisiert. Und wir beide echt gucken, dass wir das möglich machen. Das heißt, priorisiert sie einzeln für euch selbst und priorisiert sie auch in der Partnerschaft. Man hat immer noch genug Zeit zu zweit. Ich habe so oft Zeit mit den beiden verbracht, weil ich einfach gedacht habe, geil, endlich Familienzeit. Aber ich hatte nichts davon, weil ich dann irgendwie erschöpft auf dem Sofa lag und nur dabei war und mich dann jedes kleine Stirnrunzeln bei beiden total gestresst hat. Hey, wäre ich einfach ins Bett gegangen, hätte ein Buch gelesen, mir den Himmel angeschaut oder ein Hörbuch gehört, was auch immer, und wäre dann wieder runtergegangen mit neuer Energie, hätte ich da so viel mehr von gehabt. Und das ist auch Zeit. Energie ist Lebenszeit.
Ja.
Wenn wir keine Energie für uns selbst lassen, es hat nichts mit Haben zu tun. Es geht darum, dass wir sie uns selber lassen müssen. Es ist ein eigenverantwortlicher Prozess. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir die Zeit nicht wahrnehmen. Wir werden sie nicht genießen und im schlimmsten Fall rastet eine aus. Eine Zeit lang haben wir es so gemacht, momentan brauchen wir das nicht mehr, aber eine Zeit lang haben wir es so gemacht, dass jeder an jedem vollständigen gemeinsamen Tag, also zum Beispiel ein Wochenende oder ein Homeoffice-Tag, eine Stunde gehen musste, weggehen musste und dafür selbst verantwortlich war. Wer sich selbst diese Zeit nicht genommen hat, der musste an den anderen zahlen, und zwar eine relativ große Summe.
Mhm. Ja, vielen Dank. Das sind keine Standardtipps, sondern das sind Tipps, die aus eigener Erfahrung sprechen und ja, die sehr, sehr hilfreich sind. Sehr hilfreich.
Dankeschön.
Also, liebe Hörerin, ihr habt jetzt dieses lange Interview vielleicht bis zum Ende gehört, vielleicht habt ihr vorgespult. Mal schauen. Weil ich sage ja immer, am Ende sind 3 Tipps und ich kriege da so viel Feedback von. Das Buch von Isabel, das empfehle ich euch wirklich aus vollstem Herzen. Ihr findet es bei Amazon oder in der Buchhandlung eurer Wahl. Ich gehe davon aus, Isabel, du kennst dich ja aus. Das ist dein drittes Buch. Genau, richtig. Das ist dein drittes Buch, das du geschrieben hast. Und und ansonsten ist es ein super Geschenk für die Babyparty. Und sagt der werdenden Mama oder den werdenden Papa auch, jetzt kannst du damit vielleicht noch nichts anfangen, aber spätestens in 6 Monaten. Also,
das ist so, ja.
Und dann ist sie dankbar. Also neben Oje, ich wachse, kannst du auch noch dieses Buch verschenken.
Ja, aber auch Oje, ich wachse, es ist auch großartig.
Ja, das ist auch großartig, das stimmt. Ja, ich danke dir, dass du mein Dankeschön. Gast warst. Ich verweise auch nochmal auf deinen Podcast, Rush Hour. Mhm. Also zwischen 30 und 40 oder 30 bis 45 ist die Rush Hour des, genau, ist die Rush Hour des Lebens. Darum geht es eigentlich so in deinem Podcast. Ne?
Ja.
So, verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Und ja, vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir. Bis bald.
Tschüss.